Guten Morgen an alle, die ich vielleicht noch nicht gehört habe oder gesehen habe. Ich habe euch drei Bilder mitgebracht und mal gucken, vielleicht erkennt jemand jemanden und sagt, ja, das ist mir bekannt. Also ich muss sagen, für mich war es schwierig, ich habe nur eine Person gekannt. Also schaut mal. Wen kennt ihr hier? Katharina sagt, keine Ahnung, fremde Männer. Bitte? In der Mitte ist Steven Spielberg. Mann, habe ich das gut ausgesprochen. Auf Englisch. Das ist auch der einzige Name, den ich gut aussprechen kann. So, das ist David Fincher. Das ist Christopher Nolan. Und das ist Steven Spielberg. Ja, super Name. Aber wer ist das? Manche wissen immer noch nicht. Diese drei sind... Bitte? Ja, genau. Diese drei sind weltbekannte und die besten Regisseure der Welt. Also die hat man in einem Jahr, ich glaube schon länger her, dazu gekürt. Wahrscheinlich ist 2016 wieder ein anderer. Aber das sind drei, die wirklich unglaubliche Dinge so in den Filmen machen. Also sagt so die Welt. Was macht sie denn so erfolgreich? Also die schaffen es immer wieder, so den Film zu drehen und so den Film zu stellen, dass die Spannung einfach die ganze Zeit anhält, also das versuchen ja auf jeden Fall, und dass die Menschen wirklich vor dem Fernsehen oder im Kino sitzen und einfach ja nicht wegschauen können. So interessant ist das. Also sie geben sich richtig Mühe, den Film so zu gestalten, dass der Atem stehen bleibt, dass das Herz so in die Hose rutscht, wie man sagt, oder einfach wir nicht mehr können. So ist das ab und zu im Kino, ne? Das schaffen die und das schaffen die immer wieder und deswegen wurden die zu den Besten gekürt. Meiner Meinung nach ist Gott der beste Regisseur des Lebens. Und da sage ich nicht, weil ich einfach Christ bin, sondern wenn ich die Bibel lese, könnte ich sagen, da kann man schon solche Filme drehen mit so viel Spannung und so viel, ja, so einer langen Geschichte, die fortdauernd und so interessant ist. Und Gott hat dieses oder das Leben von vielen so gestaltet und geschrieben. Gott ist meiner Meinung nach der beste Regisseur. Und wenn Gott Regie führt, ist das Leben wirklich, man kann so heute sagen, ein Abenteuer. Für diese Welt, vielleicht ist das nicht so ganz perfekt, wenn die Welt euer und mein Leben anschaut, aber für Gott und für seine Perspektive hat das Leben dann einen Ewigkeitssinn und Wert. Und wenn man die Erlebnisse aus Gottes Perspektive anschaut, dann kann man eigentlich in dieses Abenteuer einsteigen und Freude dran haben und Spannung drin entwickeln. Freude, zum Beispiel Paulus, der sagt, freut euch alle Zeit. Er sieht das Leben aus Gottes Sicht und sagt, ich kann Freude haben in jeder Lage, weil ich Gott dahinter sehe, wie er das gemacht hat und gestaltet hat. Ich möchte euch heute ein paar Personen oder eine Person besser gesagt vorstellen, in deren Leben nicht alles glatt lief, das nicht unbedingt, wie wir vielleicht es planen würden. Aber ich würde sagen, über sein Leben kann man hundertprozentig das Motto stellen, wenn Gott Regie führt, Punkt, 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 und wir kommen gleich dazu. Diese Person heißt Jonathan. Und Jonathan ist bekannt als sein Freund Davids. Der Name Jonathan war offensichtlich damals sehr, sehr bekannt und beliebt, besonders im Alten Testament. Sein Name bedeutet, Jahwe hat gegeben. Wir wissen, dass sein Vater Saul war. Er hatte eine Mutter, die hieß Ahinoam, also ganz schwieriger Name. Er hatte Geschwister gehabt und wir wissen, dass sein Großonkel der Heerführer war, Sauls, Abner. Also man kann sehr viel von seiner Familie sagen, besonders weil sein Vater König war, kann man das sehr, sehr gut zurückverfolgen und das war sehr bekannt. Aber auch Jonathan war selbst ein guter Kriegsmann, der große Taten vollbrachte. Bei den Angriffen hat er sich sehr, sehr stark auf Gott verlassen. Er rechnete mit Gottes Führung und setzte sein Vertrauen hundertprozentig auf Gott, wie wir gleich sehen. Darum soll der erste Punkt auch wirklich heißen, wenn Gott Regie führt, braucht er dein Vertrauen. Also wenn er wirklich Regie in deinem Leben führen sollte, wenn er das übernehmen sollte, dann braucht schon er dein Vertrauen, deine Zusage, deine Unterschrift, dass du es möchtest. Wie zeigt sich das in seinem Leben von Jonathan? Ich möchte uns kurz den Text vorlesen. Eigentlich ist das gar nicht so viel. Von 6 bis 12. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, also 1. Samuel 14, komm, lass uns hinübergehen zu den Waffen der Unbeschnittenen, es ging um die Philister damals, vielleicht wird der Herr etwas durch uns ausrichten, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Da antwortete ihm sein Waffenträger, tu alles, was dein Herzen ist, fahre hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Jonathan sprach, wohlan, denn wir hinüberkommen zu den Leuten und ihnen ins Gesicht kommen, werden sie dann sagen, steht still, bis wir zu euch gelangen. So wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinübergehen. Werden sie aber sagen, komm zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen heraufsteigen, so hat sie uns der Herr in unsere Hand gegeben. Und das soll uns zum Zeichen sein. Und beide zeigten sich den Posten der Philister. Da sprachen die Philister, siehe, die Hebräer sind aus ihren Löchern gegangen, darin sie sich verkrochen haben. Und die Männer der Wache antworteten Jonathan und seinem Waffenträger und sprachen, komm herauf zu uns, so wollen wir es euch lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steig mir nach, der Herr hat sie gegeben in die Hände Israels. Was ist der Hintergrund dieser tollkühnen Tat sozusagen? Jonathan hat bereits früher die Wache der Philister in Gibea erschlagen. Die Philister rüsten sich zum Krieg und bringen 3000 Streitwagen, 6000 Gespanne und ein riesiges Heer von Fußsoldaten. Als das die Männer Israel sehen, erschrecken sie natürlich und verkriechen sich in irgendwelche Löcher und fliehen sogar über Jordan. Nur 600 Männer bleiben und halten zu Saul, also zum König sozusagen. Die beiden Heere liegen sich gegenüber im Lager und aus dem Lager der Philister ziehen 3 Heerhaufen aus in das Land Israels, um das zu verwüsten. In dieser Situation ist Jonathan. Und er vertraut nicht unbedingt auf seine Stärke, sondern wie man sieht, auf Gottes Stärke. Er sagt, vielleicht, lass uns ziehen, vielleicht wird Gott sie uns in unsere Hände geben. Das ist Vertrauen. Erst als Gott ihm eine Antwort gibt, durch die Philister hört, nimmt er das Zeichen an und greift den Wachposten an. Wir lesen dann von dem weiteren Kampfverlauf, 20 an der Zahl waren die Philister und die fallen vor Jonathan und dem Waffenträger und der Waffenträger, ja, tötet sie. Jonathan ist ein erfahrener Kriegsmann. Er führte bereits vorher eine kleine Armee von 1000 Leuten in 1. Samuel 13. Er hat wohl gewusst, dass der Posten von Philistern sehr stark besetzt war. Die waren zu zweit, die waren 20. Aber sein Vertrauen ist riesengroß, denn ohne Gottes Eingreifen muss er damit rechnen, sein Leben zu verlieren. Und es ist interessant, würde Steven Spielberg diesen Film schreiben oder diese Geschichte nachstellen, würde er ganz anders das Ganze betonen. Er würde die Kämpfe betonen, wie spektakulär sie waren. Aber er würde wahrscheinlich nicht betonen, dass Jonathan einfach auf Gottes Hilfe gewartet hat und gebetet hat. Und dann steht so nüchtern, und das mag ich so an der Bibel, er steht so nüchtern, ohne viel drumherum. Ja, und der Waffenträger hat 20 getötet, erschlagen. Würden Menschen das Ganze quasi ausdenken und, oder sich ausschreiben, würden sie die Betonung sehr stark auf diese Szene legen. Aber Gott nicht. Er legt die Szene darauf, dass ein Mann Gott sein Vertrauen schenkte und Gott führte das Regie. Er nahm das in seine Hände. Und sein Vertrauen auf Gott auszudrücken, muss man aber eigentlich nicht zu den Philistern gehen, kann man so heute sagen. Ich habe eine Geschichte in der Kirchengeschichte über August Hermann gelesen. August Hermann Franke, vielleicht kennt das jemand. Er vertraute Gott in seiner finanziellen Lage. Und Finanzen, das ist eigentlich so der Punkt, wo oft unser Vertrauen doch aufhört, oder? Dass wir so anfangen zu schwanken und plötzlich alles, was wir in der Bibel kennen, alles, was wir gehört haben, alles geht verloren. Geld ist uns so wichtig. Es ist wichtig, das stimmt. Aber ab und zu setzt mich in Gott so wenig Vertrauen darin. Und ich stelle mich da sehr, sehr stark vorne hin. Franke wird heute zu den großen Persönlichkeiten der deutschen Pietismus gezählt. 1692 war er Pfarrer einer gleichen oder im gleichen Städtchen namens Glaucha. 10 Jahre zuvor hatte die Pest die Einwohner halbiert, aber so richtig. Noch immer herrschte Elend und Not. Vor allem die Kinder hatten sehr zu leiden und Franke begann mit Brot sie zu versorgen. So ein bisschen da, ein bisschen hier. Er fand es sehr, sehr schade, dass die Kinder einfach so verkümmern. Einigen ermöglichte er sogar einen Schulabschluss. Sein Einkommen war nicht allzu groß, eigentlich sehr winzig. So stellt er in seinem Dorf so eine Büchse auf und sammelt für die Kinder das Schulgeld einfach. Mit dem ersten Geld, 4 Taler und 6 Groschen, begann er eine Armenschule zu bauen. Damals war das ein bisschen einfacher, so gesehen. Er bettelte bei keinem Menschen, dass er fragte, bitte, 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 sondern er stellte diese Box auf und sagte, Gott, wenn du es möchtest, dass hier was passiert, da steht die Box. Ich vertraue dir ganz und voll. Als mehr Geld zusammenkam, plante er ein Internat und ein Waisenhaus. Schließlich folgte ein prächtiges Hauptgebäude. Immer größer wurde das Werk. Noch zu seiner Lebzeit stieg die Anzahl der Schüler auf 2000 Schüler. Wisst ihr, das ist nicht etwas, was ich mir so ausgedacht habe oder was ich so einfach im Film irgendwo gesehen habe. Das ist Leben. Das ist wirklich passiert. Da hat einer auf Gott sein Vertrauen gesetzt, weil ihm so wichtig die Menschen waren. Und Gott hat geantwortet. Wie sieht es in deinem und in meinem Leben mit Vertrauen auf Gott aus? Wie sieht es aus, vielleicht bei der Arbeit, da wo es wirklich um Geld geht? Sind wir so vertrauenswürdig? Beten wir, wenn wir zur Arbeit gehen, dass Gott uns heute hilft, dass wir heute vielleicht erfolgreich sein können oder etwas bewirken können bei den Menschen. Betest du, wenn du vielleicht in die Schule fährst und weißt, es ist viel zu tun und ob du es alles schaffst? Es gibt so viele Dinge, aber führt Gott Regie in deinem Leben? Lässt du ihn überhaupt zu? Wer führt Regie in deinem Leben? Wisst ihr, ein Schauspieler, der muss sich schon auf Gott oder auf den Regisseur, sage ich jetzt mal, verlassen. Es ist so, der Regisseur sagt, was der Schauspieler tun soll, nicht andersrum. Aber wir führen uns oft so auf, dass nicht Gott der Regisseur ist, sondern dass Gott der Buchautor ist. Der zum Regisseur kommt mit dem Buch und sagt, ich habe hier dein Leben geschrieben, möchtest du es durchgucken? Der Regisseur schaut sich das an und sagt, ja, nee, weißt du was, das passt nicht. Also ich würde hier die Hälfte wegstreichen und anders machen. So stellen wir Gott oft hin. Wir lassen ihn zu und sagen, Gott, was hast du für mich? So gut sieht's nicht aus. Ich würde ein paar Sachen anders machen und dann versuchen wir es wegzustreichen. Gott sollte schon Regisseur in deinem Leben sein. Er sollte die Kontrolle übernehmen, in deinem und in meinem. Dann werden wir so manche Abenteuer erleben und Freude am Leben haben. Wisst ihr noch, wie es letzten Samstag hier war? Sonntag? Hier standen Geschwister und haben Zeugnisse erzählt, was sie mit Gott so erlebt haben. Vielleicht saßt du da und hast gesagt, irgendwie erlebe ich nicht so viel. Irgendwie, boah, wie kommt das? Wenn ich an mein Leben denke, könnte ich vielleicht hier nie vorne stehen. Aber vielleicht liegt es daran, dass Gott gar nicht dein Regisseur ist, sondern dein Schauspieler. Dass Gott so wenig in deinem Leben tut und du ihn gar nicht vielleicht lässt dazu. Er möchte so viel, er hat einen Haufen von Segen für dich. Aber du lässt ihn einfach nicht. Du bindest ihm die Hände und sagst, ich kann das besser. Ich schreibe mein Leben und es wird toll sein. Und am Ende bist du enttäuscht und sagst, Gott, du bist so schwach. Und Gott sagt, ja, weil du mich gebunden hast. Und ich kann nichts tun, wenn du mir einfach nicht ein bisschen Vertrauen schenkst. Nach menschlichem Ermessen sieht es vielleicht in deinem Leben gar nicht so gut aus. Und vielleicht auch sehr, sehr schwer zurzeit. Aber dies ist eine Chance, Gott zu vertrauen. Dies ist eine Chance, einfach in Gottes Hände zu fallen. Und was sagt er in seinem Wort? Niemals lässt er seine Kinder fallen. Nur in seine Hände. In dieser Situation konntest du beginnen, Gott dein Vertrauen zu schenken, damit er durch Menschen dir hilft vielleicht oder durch manche Situation oder Erfahrung. Besprich das mit Gott. Nimm dir Zeit dafür, ihm zuzuhören. Nicht nur zu reden zu ihm, sondern auch zuzuhören, dass er antwortet. Und diese Antwort kommt nicht immer so schnell, nicht sofort beim Gebet, sondern braucht ab und zu Zeit. Das ist Erfahrung. Das ist Erfahrung mit Gott, die man sagt. Man braucht Zeit, bis Gott antwortet. Bis du so weit vielleicht bist für diese Antwort. Vielleicht bist du noch gar nicht so weit für diese Antwort. Vielleicht sagst du, Gott, wo ist sie? Nein, ja, würde ich verstehen, aber warten? Aber Gott sagt vielleicht, du bist noch nicht so weit. Unsere Gemeinschaft ist so schwach, ich will mehr von dir. Ich will Stärke von dir, ich will Vertrauen von dir. Du bist nicht bereit für meine Antwort und du brauchst Zeit dafür. Ein weiteres wichtiges Detail aus Jonathans Leben ist seine sprichwörtliche Freundschaft mit David. In ihrer Freundschaft finden wir verschiedene Aspekte. Zusammenfassend möchte ich das als den nächsten Punkt: Wenn Gott Regie führt, schenkt er dir die richtigen Freunde. Jonathans Freundschaft mit David war eine Vater-Sohn-Beziehung. Zwischen den beiden Männern lag ein Altersunterschied von circa 30 Jahren. Jonathan war 2 Jahre nach dem Beginn des Königtums seines Vaters Saul um 1500 vor Christus Heerführer über 1000 Männer, lesen wir in 1. Samuel 13. Von David wissen wir, dass er mit 30 Jahren König wurde und 40,5 Jahre herrschte. Salomo löste seinen Vater David 970 vor Christus, als er König wurde. David wurde also nicht vor 1041 vor Christus geboren, während Jonathan schon 1050 vor Christus Heerführer war, also 30 Jahre. Die Freundschaft begann mit dem Sieg Davids über Goliath. Wir lesen in 1. Samuel 18, Verse 1 bis 3. Und da er hatte ausgeredet mit Saul, verband sich das Herz Jonathan mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Saul nahm ihn des Tages und ließ ihn nicht wieder zu seinem Vaterhaus kommen. Und Jonathan und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz. Ein Aspekt, der das Besondere ihrer Freundschaft ausmachte, ist die gegenseitige wirklich Liebe zueinander. Wir lesen, dass sie ihre Herzen verbanden. Vielmehr ist diese besondere Liebe zueinander erwähnt, also immer wieder. Dabei handelt es sich nicht, wie manche sagen, über eine homosexuelle Liebe, denn sehr, sehr viele stellen das so auf. Jonathan war verheiratet und hatte einen Sohn mit seiner Frau und David hatte auch eine Frau. Und war auch verheiratet. Lesen wir in 1. Samuel 18, 27. Als älterer und gesellschaftlich höherer Gestellter bietet der Königssohn Jonathan dem Viehhirten David seine Freundschaft an. Er schließt einen Bund mit David und gibt ihm seine Kleidung samt Rüstung, Schwert und Bogen als Zeichen seiner Freundschaft. In der Kleidung drückt sich aus, dass er etwas von der Persönlichkeit des Trägers aus, so dass Jonathan sich selbst schenkt quasi ihm. Die erste Bewährung dieser Freundschaft finden wir in 1. Samuel 19. Und da lesen wir: Saul aber redete mit seinem Sohn Jonathan und mit allen seinen Knechten, dass sie David sollen töten. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte David sehr lieb gehabt. Eine auswegslose Situation eigentlich. Wenn der König sagt, der muss weg, dann muss er weg. Der König schmiedet Mordpläne gegen seinen Konkurrenten David. Er kann ihn nicht aushaben. Er merkt, David bewirkt mehr und das Volk mag ihn mehr. Doch Jonathan hält zu seinem Freund in diesen ganzen Umständen. Die Treue ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Freundschaft. Jonathan hat einen Bund mit David vor dem Herrn geschlossen und steht treu zu diesem Bund. Da er selbst die Freundschaft stärker als die familiäre oder gottlose Lage. Geschickt fädelt er die Versöhnung zwischen Saul und David ein. Der macht das wirklich sehr, sehr geschickt. Das ist ein wichtiger Freund, der treu zu einem steht, egal wie die Tage sind. Er ist ein Friedensstifter. Er versucht nicht, Er versucht nicht in einer Lage zu siegen, sondern er versucht Menschen zu gewinnen. Das ist ein Unterschied. Und Jonathan geht aber in seiner Freundschaft zu David noch einen Schritt sogar weiter. Und das lesen wir in 1. Samuel 19,4. Genau, das können wir nochmal da lesen, diese zwei Verse. Und Jonathan redete das Beste von David mit seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Es versündige sich der König nicht an seinem Knecht David, denn er hat keine Sünde wegen dich, weder dir getan. Und sein Tun ist sehr nütze, ganz geschickt. Er versucht das ganz geschickt zu stellen. Da gehorchte Saul der Stimme Jonathans und schwur, so wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Das wird er nachhinein nochmal umdrehen, so ist Saul nun mal gewesen. Aber dann lesen wir 30 bis 34, da erwiderte der Zorn, da ergrimmte der Zorn Sauls wider Jonathan und er sprach zu ihm: Du ungehorsamer Bösewicht, ich weiß wohl, dass du den Sohn Isais ausgekoren hast, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zu Schande. Denn solange der Sohn Isais lebt, also der David, auf Erden, wirst du dazu auch dein Königreich nicht bestehen. So sende nun hin und lass ihn herholen zu mir, denn er muss sterben. Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Warum soll er sterben? Was hat er getan? Da schoss Saul den Spieß nach ihm, dass er ihn spießte. Da merkte Jonathan, dass seinem Vater gänzlich beschlossen war, David zu töten, und sprang auf vom Tisch und grimmte mit grimmenden Zorn und aß des anderen Tages nahm den Neumond kein Brot, denn er war bekümmert um David, dass ihn sein Vater also verdammte. Ich habe leider das nicht hier aufgeschrieben, deswegen lese ich von da. David muss aus dem Weg, sagt der König. Er muss weg, sonst kannst du, Jonathan, nicht König werden. Ist dir das bekannt? Verstehst du das? Mit diesen Worten fordert Saul Jonathan, seinen besten Freund zu verraten. Mit dem Tode oder dem Tode ausliefern. Kein anderer wusste, wo David war. Und Jonathan stand echt in der Gefahr zu sagen: Mein Königreich, ich König bald oder David? Das war schwierig, denn da war wirklich persönliche Linie im Weg. Ein kleiner Verrat, was sollte da schon sein? Das ist doch nicht schlimm. Doch Jonathan geht nicht drauf ein. Hier zeigt sich die Selbstlosigkeit dieser Freundschaft. Die Freunde versuchen nicht, einen Vorteil für sich zu finden, Freundschaft zu ziehen oder selbstlos zu denken, sondern an die Bedürfnisse des anderen zu denken. David ist ihm wichtiger als sein Königreich, sein Königtum. Saul wird daraufhin gewalttätig, versucht ihn zu töten. In seinem Wahnsinn. Also David, das ist wirklich eine interessante Geschichte hier mit Saul, was da wirklich psychisch passiert. Selbst der Versuch, Jonathan zu töten, stimmt ihn nicht ein, David zu verraten. Fest entschlossen verhilft er seinem Freund zur Flucht. Zwei Männer, die eigentlich Rivalen sein mussten, zwei Todfeinde sein müssten, stehen selbst füreinander, um Gottes Führung wissend, und handeln, weil ihre Beziehung mit Gott stimmt. Da funktioniert alles und Jonathan sieht David und weiß, wer David ist und was Gott mit ihm vorhat. Da stimmt einfach alles. Und Gott schenkt ihm diesen Freund und in der Beziehung schenkt er wirklich einen unglaublichen Wachstum, auch glaubensmäßig. Heutzutage kann man eigentlich sehr, sehr schnell Freunde haben. Am 25. Dezember 2010 postete eine 42-jährige Britin in einem bekannten sozialen Netzwerk, dass sie sich das Leben nehmen möchte. Was sie schrieb, klang zweifelfrei, sagte auch nachhinein die Polizei, nach einem Schrei einfach, nach einem Hilferuf. Und obwohl sie online mehr als 1000 Freunde hatte, kam nicht einer zu Hilfe. Am nächsten Tag fand die Polizei sie leblos da. Die Frau hatte eine Überdosis an Tabletten genommen. Dank moderner Technik kann man heutzutage Tausende von Freunden haben. Tausende, Hunderte und Tausende. In sozialen Werken, Man klickt einfach drauf und schon ist man Freund. Man klickt und schon ist man wieder kein Freund. Traurige Realität ist aber, dass wirklich wahre Freundschaft sehr, sehr selten heutzutage ist. Und das sagt man heute sehr, sehr stark, dass es zurückgeht. Man ist irgendwo im Internet Freund, aber so die Beziehung miteinander pflegt man nicht. Und das möchte ich euch so gern aufs Herz legen, dass man sich Freunde wirklich nicht nur online sucht, sondern Privatfreunde hat, mit denen man sich gerne trifft, gerne Gemeinschaft hat, gerne austauscht, zusammen lacht und ab und zu sich ausheult vielleicht. Aber es ist so wichtig, einen zu haben, wo man sagt, ich gehe gerne zu ihm, ich rede gerne mit ihm, ich verbringe gerne Zeit mit ihm. Ich bete gerne mit ihm, ich rede gerne über geistliche Dinge mit ihm, aber auch über alle anderen Dinge, die mich einfach beschäftigen. Und Gott schenkt solche Freundschaft, er schenkt solche Menschen. Ich denke, wir haben verlernt, Freunde richtig auszusuchen. Wir schauen auf falsche Dinge, setzen falsche Maßstäbe und lassen Gott aus unserer Suche nach Freunden einfach weg, egal wie alt wir sind. Wonach sucht man bei den Freunden? Und wie kann man selbst vielleicht ein guter Freund sein? Was muss man tun, damit eine Freundschaft wirklich hält? Praktische und lebensnahe Orientierungen gibt die Bibel sehr, sehr stark. Es sind so kleine Dinge, an die ich sofort denke, wie zum Beispiel, wo man einfach sagt, wo die Bibel sagt, such einfach die Interesse des Freundes und nicht deine. Das ist ein guter Freund, der deine Interessen sucht, der fragt, wie es dir geht und nicht nur erzählt, wie es ihm geht. Der die Wahrheit sucht, die Wahrheit gerne sagt, auch wenn sie ab und zu wehtut, aber der dich nicht einfach schöne Dinge dir redet, wie man so sagt, den Honig um Maul schmiert. Nein, der gerne dir die Wahrheit sagt in Liebe. Das ist ein guter Freund. Das ist das, was die Bibel sagt uns auch. Es sind so viele Dinge und wenn du die Bibel kennst, wenn du die Bibel liest, wird deine Suche nach Freundschaft, ich sag jetzt mal, erfolgreich verlaufen. Ich bin mir sicher, jeder von uns wünscht sich so einen Freund wie damals David oder Jonathan, den man sich gerne mit ihnen aufhält und die Nöte bespricht. Und ich bete gerne zum Beispiel auch bei unseren Kindern, dass sie eine gute Freunde haben in der Schule, dass sie gute Freunde im Kindergarten, weil Freunde sind so wichtig, weil Freunde so stark das Leben beeinflussen. Dass sie von Anfang an, dass Gott ihnen hilft, Freunde gut auszusuchen. Jonathans Leben war aber auch in einer festen Hoffnung auf Gott bestimmt. Er hoffte darauf, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Darum soll der letzte Punkt heißen, wenn Gott Regie führt, verlierst du nie an Hoffnung. Nach menschlichem Ermessen, oder lesen wir mal den Text erstmal, 12 bis 16. Und Jonathan sprach zu David, Herr, Gott Israels, wenn ich erforsche an meinem Vater morgen und am dritten Tage, dass es wohl steht mit David und nicht hinsende zu dir und es vor deinen Ohren offenbare, so tue der Herr dem Jonathan des und jenes. Wenn aber das Böse meines Vaters gefällt wider dich, so will ich's auch vor deinem Ohren offenbaren und dich ziehen lassen, dass du mit Frieden weggehst und den Herrn und der Herr sei mit dir, wie er mit deinem Vater gewesen ist. Tue ich's nicht, so tue keine Barmherzigkeit des Herrn an mir, solange ich lebe, auch nicht, solange ich sterbe. Und wenn der Herr die Feinde Davids ausrotten wird, einen jeglichen aus dem Lande, so reiße du deine Barmherzigkeit nicht vor deinem Hause ewig. Also machte Jonathan einen Bund mit dem Hause Davids und sprach, der Herr forderte es von der Hand der Feinde Davids.
Die Übersetzung ist ein bisschen schwer, ich gebe zu. Nach menschlichem Ermessen müsste eigentlich der mit dem Tode bedrohten David um sein Leben bitten. Eigentlich er müsste zu Jonathan kommen und sagen, bitte, bitte, hilf mir. Doch hier ist genau umgekehrt. Jonathan bittet David ihn, um seine Familie oder um ihn zu verschonen, wenn der Herr die Feinde Davids ausrotten will. Jonathan hat seine Augen vor Gott gerichtet. Er sieht Gott ganz genau, was er vorhat. Er schaut nicht auf das augenscheinliche Situation, wie es gerade so aussieht, sondern hofft darauf, dass Gottes Zusage eintreffen. Aus dem Vers 13, ist ersichtlich, dass Jonathan weiß, dass sein Vater von Gott verworfen wurde. Sauls Königtum ist hinfällig und damit auch Jonathans Nachkommen oder Nachfolger als König. Wir lesen 1. Samuel 20, 31. Denn solange der Sohn Isais lebt auf Erden, wirst du, dazu auch der Königreich, nicht bestehen. So sende nun hin und lass ihn herholen zu mir, dass er muss sterben. Er macht klar, dass es Jonathan bewusst ist, dass David neuer König wird. Er akzeptiert den Verlust seines Königstums und bekennt David als den König. Das sieht man in der ganzen, so in der fortlaufenden Geschichte, was passiert. Aber Jonathan sieht, Gott hat ihn verworfen. Gott hat seinen Vater verworfen. Eigentlich ist alles vorbei. Und früher war das so, man hat versucht, das immer noch in die Hand zu reißen, immer noch die Rivalen irgendwie um die Strecke zu bringen und doch irgendwie das Königreich zu halten. Aber Jonathan sieht, es hat keinen Wert. Es hat keinen Wert, weil Gott schon lange besprochen hat und gesagt hat. Es war üblich, wirklich die Konkurrenz auszurotten und sich um sein Leben und um die Familie zu fürchten. Aber Jonathan bittet, dass das nicht passiert. Deshalb schwor sich, dass David und Jonathan und seine Familie einfach, ja, in seiner Barmherzigkeit nicht tötet oder nicht zur Strecke bringt. Trotz der schwersten Aussicht verzagt Jonathan keinmal, sondern bittet und weiß ganz genau, Gott wird das halten und setzt sein Vertrauen komplett auf Gott. Man sagt ja so gerne heutzutage, die Hoffnung stirbt zuletzt. Dieser Satz bedeutet ja, dass es noch etwas zu hoffen gibt, auch wenn alles dunkle oder wenn alles dunkel erscheint. Doch wir leben oft so, als ob die Hoffnung zuerst gestorben ist. Sie ist schon lange tot und wir versuchen immer noch was zu haben. Wir bleiben stehen, schauen nach hinten und sagen, na, früher war alles besser. Oder wir denken, ach, das war eine gute Zeit damals, dass wir gehabt haben. Und verschließen die Augen vor die Zukunft, ziehen uns in so ein Kokon zurück des eigenen Lebens und der eigenen Gemeinde vielleicht und haben nicht so viel Hoffnung in unserem Leben. Wer so denkt, der drückt eigentlich aus, dass nicht Gott Regie führt, sondern dass du oder deine Schicksale im Leben Regie führen, aber nicht Gott. Denn wer sagt, früher war alles besser, weiß nicht drum, dass das Beste noch kommen wird. Wenn Gott Regie führt, dann verlierst du nie an Hoffnung, weil du weißt, dein Leben ist gebunden an ein ewiges Wort, was Gott gegeben hat. Wie können wir unsere Hoffnung auf Gottes Handeln in unserem Leben in die Tat umsetzen? Stell dir diese Frage. Wie kannst du das in die Tat umsetzen, die Hoffnung? Was kannst du tun? Wir Christen haben ja schon eigentlich den besten Fundament dafür. Deswegen können wir das eigentlich besser überlegen und uns denken. Wir sind Träger der Hoffnung. Wir lesen in Römer 5,5, Hoffnung aber lässt nicht zuschande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Er wurde in unser Herzen ausgegossen, der Heilige Geist, der uns Hoffnung auch gibt. Wisst ihr, das ist interessant, vielleicht denkt ihr gar nicht dran, aber Gott hat nicht diese Hoffnung in unser Herz reingetröpfelt. Er hat es verschwenderisch ausgegossen. Er hat es einfach reingegossen, in voller Kraft und Macht. Nein, nicht ein paar Tröpfchen, aber vielleicht fühlst du dich ab und zu so, vielleicht handelst du ab und zu so, als ob diese Tröpfchen in dir wären. Nein, das ganze Meer ist in dir, so viel hat Gott gegeben. Vielleicht hast du viele Dinge in deinem persönlichen Leben mit manchen Freunden von dir, wo du einfach so wenig Hoffnung hast, wo du manche ansprechen vielleicht möchtest, mit Gott konfrontieren möchtest, aber du sagst, ach, ich weiß nicht. Und da schwindet die Hoffnung und schwindet das Meer und verwandelt sich in kleine Tröpfchen. Und vielleicht traust du dir das gar nicht mehr zu. und sagst, ich bin so klein, aber lass dir sagen, und das sagt Gott in deinem Herzen, vielleicht bist du klein, aber ich bin ganz groß, sagt Gott. Ich bin ganz groß, ich bin immer noch der, der das Meer damals teilte. Ich bin immer noch der, der damals mit Jonathan war, alleine, wo er war. Ich bin immer noch der, der damals mit David ging. Ich bin noch immer noch der, der damals mit Saul war und mit allen anderen, von denen du liest und so überzeugt bist, dass es so interessant und so spannend war. Ich bin immer noch der Gleiche, sagt Gott. Und ich möchte immer noch in dir so viel Hoffnung bewirken, weil ich wohne in dir. Der Heilige Geist lebt in dir. Aus menschlicher Sicht hat in Jonathan Leben nicht alles geklappt. Sein eigener Vater versuchte ihn zu töten, haben wir ja gelesen. Er verlor sein Königtum und schließlich kam er gegen die Philister, als er gekämpft hat ums Leben. Trotzdem hat Gott sein Leben wunderbar gebraucht und Jonathan wusste es ganz genau und vertraute auf Gott. Und durch ihn hat er die Davidslinie gesichert. Und die Davidslinie ist die Linie von Jesus Christus, sozusagen die Königslinie. Sein Leben hat mitgeholfen, diese Heilsgeschichte zu planen. Und wenn Gott Regie führt, dann ist eins wichtig, er braucht dich, er braucht dein Vertrauen, er braucht schon deine Zusage, dass du sagst, ja, ich will, dass du das machst. Du musst ihm schon vertrauen. Wenn Gott Regie führt, möchte er dir gute Freunde schenken, die dich unterstützen. Er möchte bei der Suche der guten Freunde dir helfen, dass du gesegnet wirst durch die und dass du stärker im Glauben wächst, dass einer da ist, der dich wirklich ja, hält und dich näher zu Jesus bringt. Und wenn Gott Regie führt, dann verlierst du nie an Hoffnung. Das wird nie der Fall sein, so wie Jonathan nie auch Hoffnung verlor, sondern in den ganzen Umständen auf Gott vertraute. Und das Leben Jonathans spiegelt manche Dinge. Es spiegelt seinen Glauben, es spiegelt seine Liebe und es spiegelt seine Hoffnung. Interessant. Glaube, Liebe, Hoffnung. So bekannte Worte im Neuen Testament. Lasst uns in unserem Leben Jonathan ein bisschen nacheifern. Unser Leben überprüfen und sagen, was kann ich tun? Und uns freuen auf dieses Abenteuer. Freuen, mit Gott zu gehen. Freuen, was zu erleben. Und dann wirst du merken, dass Gott immer noch Regie führt. Und dabei möchte er dich stärken, dich zu einem selbstständigen, festen Christen machen, der da draußen unter der Woche, wo nicht die Gemeinde in der Nähe ist, wo nicht die Hilfe vielleicht ist, wo er selbstständig und reif handeln kann. Und er möchte dich auch so führen, dass du Menschen von Jesus erzählst, von Liebe zu ihm handelst. Und sie zu dem Reich Gottes wirklich näher bringst. Und dann wirst du merken, Gott ist der beste Regisseur unseres Lebens, weil er nur das Beste im Sinn für dich hat. Möge der Herr die Gemeinde und alle, die sich so auf Gott vertrauen und seine Hoffnung auf ihn legen, dabei segnen. Amen.